Radio Salü, die Martina Straten-Show.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei mir seid. Letzte Sendung im Podcast hier vor Weihnachten und überhaupt im alten Jahr, weil ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und das heißt, wir hören uns wieder Anfang Januar. Aber dafür ist diese Sendung pickepacke voll. Ich habe einen traumhaft tollen Gast in dieser Woche, eine Freundin und Schriftstellerin, Diana Zinsmeister. Und ihr kennt das ja, immer wenn von mir ein neues Buch rauskommt, dann lade ich einen Autor ein, der mich zum neuen Buch interviewt, weil das kann man so schlecht selber machen, ne? Und diesmal ist es Diana und ich freue mich so, dass sie da ist und ich freue mich so, dass wir reden. Und Diana ist meine Muse, muss man mal so sagen, weil ohne sie hätte ich niemals angefangen mit dem Schreiben. Von daher habe ich ihr viel zu verdanken und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Dann habe ich einen ganz klasse Serientipp für euch, für die Zeit zwischen den Jahren vielleicht, wo ihr ein bisschen gemütlich sein wollt und eine schöne Serie gucken wollt oder vielleicht auch jetzt schon, weil ich finde, so vor Weihnachten ist es fast noch ein Tick besser. An Weihnachten selber ist man immer so im Stress und hat vielleicht nicht die Ruhe. Und das sind eben 5 Staffeln von einer Serie, die ich sehr, sehr liebe. Es gibt Martinas Promi-Welt. Da ist eine Sängerin drin, die hat echt eine Schrecksekunde gehabt in dieser Woche. Und ich habe noch viel, viel mehr für euch, einen Spruch der Woche zum Beispiel oder ein wundervolles Buch, was ich euch vorstelle. Damit fange ich dann mal direkt an. Da geht es um ein Buch, was ich echt toll finde. Ich mag Dörte Hansen so gerne. Dörte Hansen kennt ihr. Altes Land, damit hat sie den Durchbruch geschafft. Mittagsstunde war der sehr erfolgreiche Nachfolger und jetzt kommt ihr neuer Roman Zur See und den habe ich praktisch verschlungen, weil ich mag ihre Sprache so gern, ihren Rhythmus, ihre Worte. Und Zur See, das ist ein Thema, das wir alle kennen und lieben, nämlich das Meer. Mit all seinen Facetten, mit seiner Kraft, seiner Sanftheit und auch seiner Brutalität. Zur See erzählt die Geschichte der Familie Sander, die seit vielen Generationen auf einer Nordseeinsel lebt. 1 Stunde braucht man vom Festland auf die Insel und Hanne hat hier 3 Kinder großgezogen. Ihr Ältester hat gerade sein Kapitänspatent verloren. Tochter Eske pflegt im Seniorenheim Seeleute und Witwen und hasst die Touristenströme, die die Insel überschwemmen. Nur der Jüngste, Henrik, der ist mit sich im Reinen. Er ist der erste Mann in der Familie, den es nie auf ein Schiff gezogen hat, immer nur an den Strand, wo er Treibgut sammelt. Im Laufe eines Jahres aber verändert sich das Leben der Familie Sander von Grund auf und das geht erst kaum merklich und kommt dann mit voller Wucht. Die ersten Sätze? Es gibt auf einer Insel kein Geheimnis. Man kann sich hinter Knochenzäunen nicht verstecken. Wenn die Nachbarn und Verwandten seit Jahrhunderten die Augen und Ohren Zeugen des Familienlebens waren. Alle sehen es, wenn Hanne Sanders Älteste von seinen Hafenkneipenturns nach Hause schlingert. Sie hören, wie er singt und lacht und flucht und in die Hecke aus Kamtschatka-Rosen kotzt. Und alle wissen, dass sich Reikmer Sander, Sohn von Jens und Enkelsohn von Henrik, Urenkelsohn von Owe und so weiter, langsam aber konsequent von der Kommandobrücke eines Tankers auf einem Nordsee-Pendelkahn herabgesoffen hat. Vom Kapitän auf großer Fahrt zum Decksmann, der auf einer Inselfähre durch das Küstenwasser schippert und noch ein bisschen Seebär spielt für die Touristen, die sich mit ihm schmücken lassen. Sie kaufen ihm die Schweigenummer ab, den wilden Bart, das grimmige Gesicht und die alte Seemannsjacke. Dörte Hansen ist auf Husum geboren und weiß, was es heißt, auf einer Insel zu leben. Das, was wir im Sommer so genießen, was uns so fasziniert, ist eben nicht aus Zucker. Es ist eng, das Meer tobt gewaltig, immer wachsam ist man dort, auf der Hut vor Sturmfluten und Nachbarschaftsstreit. Ein fantastisches Buch, das immer eine Frage mit sich zieht. Woher kommt unsere Liebe zum Meer und die ewige Sehnsucht nach einer einsamen Insel? Zur See von Dörte Hansen ist bei Penguin erschienen. Es gibt das Buch als gebundenes Buch, als E-Book, als Hörbuch und auf Audio-CD. Ein großartiges Buch und ich mag es wirklich sehr. Ich habe es genossen zu lesen und ich habe es auch genossen, es euch jetzt vorzustellen. Und ich hoffe, dass ihr es lest und dass ihr genauso in diesen Fluss kommt oder in dieses Meer, ist es ja eher, wie ich es gekommen bin. Es hat so eine Sogwirkung, das Buch. Ich habe jetzt Post von Martina für euch und ich finde, an dieser Stelle muss man mal sagen, Post von Martina ist jetzt mal Zeit für euch, oder? Also Zeit für die Menschen, die mir jeden Samstag zuhören in der Sendung und auch für die Menschen, die diesen Podcast hier hören. Der geht also an euch, der Brief in dieser Woche. Ihr Lieben, meine letzte Post vor Weihnachten soll an euch gehen. Ihr, die ihr mir immer zuhört am Samstagmittag und ihr, die ihr meinen Podcast abonniert habt und euch freut, wenn es etwas Neues gibt. Ihr seid mir ganz nahe und ich versuche, euch nahe zu sein. Ich gucke mir an, was euch bewegt, was euch gut tut und auch, was euch Angst macht. Und meistens ist es genau das, was mich auch beschäftigt. Das verbindet uns. Es war ein strammes Jahr, immer noch von Corona-Maßnahmen geschüttelt und dann noch von einem Krieg belastet, der die ganze Welt beschäftigt. Unser Geld hat weniger Kaufkraft und die Angst, dass es jetzt im Winter zu Stromausfällen kommt und dass wir im Kalten und Dunklen sitzen, sind große Themen. Die Dominosteine im Discounter kosten das Doppelte wie letztes Jahr und bei der Weihnachtsbeleuchtung denkt jeder von uns, soll ich das dieses Jahr trotz der hohen Stromrechnung einfach doch machen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann nur für mich und meine Familie entscheiden. Und trotzdem, uns geht es gut. Unsere Häuser stehen noch. Es hagelt nachts keine Bomben. In unseren Straßen liegen morgens keine Leichen. Unsere Geschäfte haben Dominosteine und Brot und Hundefutter. Wir fahren mit unseren Autos über heile Autobahnen gemütlich zum Weihnachtsmarkt. Ich will mich hier gar nicht als Moralapostel aufspielen, aber wir haben viel. Ja, die Dinge sind anders geworden, aber es geht uns gut. Vielleicht denken wir gerade jetzt in dieser Zeit dran. Und wenn sich dann die Dankbarkeit leise in unser Herz schleicht, dann ist Weihnachten. Liebste Grüße, eure Martina. Da musste ich wirklich diese Woche dran denken, weil ich dachte, ja, es ist wahr und ja, alles ist viel zu teuer und ja, wir haben alle Angst und ja, das macht alles was mit uns. Aber schlussendlich, unterm Strich, hey, es geht uns gut, oder? Ist was drin im Kühlschrank, Dach über dem Kopf, Auto vor der Tür. Warm, auch wenn es teurer wird, aber warm. Ich finde, da sollten wir gerade in diesem Weihnachten mal dran denken. Die Promi-Welt steht an und da geht es um Sängerin Mariah Carey. Die hatte diese Woche eine echte Kleiderpanne. Jetzt in der Zeit vor Weihnachten ist die richtig gut gebucht und sie war Überraschungsgast zu einer edlen Party bei einem Champagnerhersteller eingeladen. Und da stand sie dann auf der Bühne und sang und alle waren happy und in Weihnachtsstimmung. Und dann auf einmal, peng, riss der Träger ihres Glitzerkleides und Mariah war sichtlich geschockt, denn die musste ja weiter performen und hatte wahrscheinlich totale Panik, dass sie gleich oben ohne auf der Bühne steht. Ich stelle mir das echt wie ein Albtraum vor, aber sie wäre nicht Mariah Carey, hätte sie nicht direkt eine Näherin zur Hand gehabt, die den Träger wieder angenäht hat und sie konnte dann lustig weitersingen. Das Coole an der Sache ist ja, ich habe irgendwo mal gelesen, irgendwann mal, dass die sich wirklich in ihre Kleider einnähen lässt. Also die Kleider sind so eng, dass sie nicht zumacht oder so, sondern sie lässt sich da rein nähen. Gut, dann kann das schon mal passieren mit so einem Träger. Aber wo wir gerade bei Mariah Carey sind, die hatte diese Woche auch Grund zur Freude. Die steht nämlich momentan wieder auf Platz 1 der offiziellen deutschen Charts mit All I Want for Christmas is You und das hat sie richtig gut gefeiert. Insgesamt 40 Weihnachtslieder sind in den Single Top 100 gelistet und direkt nach Mariah Carey Last Christmas mit Wham. Neu dabei ist Sarah Connor, die feiere ich gerade, weil ich liebe diesen Song, ich liebe dieses ganze Weihnachtsalbum da von ihr, Ring Out the Bells. Und ich sag euch, einmal so einen Weihnachtshit landen und du hast für den Rest deines Lebens ausgesorgt. Eine traurige Nachricht gab es auch diese Woche. Die Schauspielerin Kirsty Alley ist gestorben an Darmkrebs. Sie war die Vulkanierin Lieutenant Savick im Star Trek 2, der Zorn des Khan. Sie spielte an der Seite von John Travolta im Kassenschlager Guck mal, wer da spricht. Und ich erinnere mich gerne an die Fernsehserie Fackeln im Sturm, wo sie auch mitgespielt hat. Und John Travolta hat diese Woche gesagt, dass sie eine der speziellsten Beziehungen war, die er je hatte. Und dass er weiß, dass sie sich wiedersehen werden. Ich mochte sie sehr und wünsche ihr jetzt eine gute Reise, wo auch immer die hingehen mag. Wie komme ich jetzt von Kirsty Alley zu Arne Waag? Das ist echt schwierig, obwohl der Arne ja auch ein bisschen, ja, der kann auch nachdenklich und ruhig werden, obwohl man es nicht glaubt. Heute wollen wir über Weihnachtsrituale reden. Wir sprechen über Weihnachten, weil letzte Sendung im alten Jahr, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, Arne auch gleich quasi. Und was machst denn du so Weihnachten? Hast du so Weihnachtsrituale?
Bei mir fängt Weihnachten immer damit an, dass ich in der Post eine tolle Karte habe von der lieben Martina Straß.
Ja,
das habe ich wirklich jedes Jahr von dir.
Ich weiß, ich bin da sehr treu. Ich schicke dir dieses Jahr auch wieder eine, kannst du ganz sicher sein. Mhm. Aber was machst du sonst so?
Ich arbeite wirklich noch bis zum 23. durch.
Mhm.
Und am 24. Fahre ich morgens zu meinen Eltern. Dann, 24. machen wir erstmal entspannt unter der Tanne mit schönem Essen und so weiter. Nächsten Tag auch wieder schönes Essen mit meiner alten Patentante, die ist jetzt 80 geworden. Und dann fahre ich zur Familie von meinem Freund.
Sehr schön.
Und dann fliege ich nach Lissabon. Das musst du außerdem noch fragen. Ich feiere Silvester in Lissabon.
Bin ein bisschen neidisch. Ich feiere Silvester zu Hause. Aber gut.
Natürlich schade.
Ja, es ist schade. Du kannst mir eine Postkarte von Lissabon schicken. Bei uns ist unspektakulär. Also wir feiern Heiligabend gemütlich zu Hause. Mein Mann hatte die Tage angeboten, weil er sagte, er wünscht sich Rouladen. Und ich so, boah. Rouladen. Ich bin nicht mehr so fleischdraufmäßig. Also,
Aber Rouladen geht natürlich auch. Du kannst ja auch eine Kohlroulade machen.
Ja, genau. Und dann sagt er, ja, ich kann die ja auch machen. Ich so, nee, ist schon gut, ich mach's. Stell dir bitte vor, der ist ja kochtechnisch nicht so ein Bocuse, ne? Stell dir vor, dass... ist so Weihnachten und du freust dich aufs Essen und das ist dann leider daneben. Da kannst du ja noch nicht mal einen Döner holen, der hat dir wahrscheinlich zu. Also,
ach, das weiß ich nicht, glaube ich gerade. Döner
bei uns im Dorf bin ich mir nicht sicher, ob
bei
der
aufhört. Bei euch im Dorf habt ihr Döner?
Ja, selbstredend. Da gibt es die beste Pizza Rheinsfeld. Das ist sehr lustig. Nee, aber dann am ersten Weihnachtstag machen wir ganz gemütlich und spielen mit allen Geschenken, die wir so bekommen haben. Und am zweiten fahren wir zur Familie von meinem Mann und da feiern wir noch. Das wird bestimmt schön.
Sind alle Geschenke parat?
Soll ich dir sagen, was mein Mann geschenkt kriegt?
Ja.
Hoffentlich hört er jetzt nicht zu, dann ist es leider doof. Nein, der hört nicht. Nein,
der hört immer die Konkurrenz.
Der liest auch nie meine Bücher, also von daher. Also, der kriegt von mir ich kann das nicht sagen, Arne. Weil nachher hört der zu und dann ist die ganze...
Ernst?
Ja, mein Ernst. Erzähle ich dir nach Weihnachten. Hab eine schöne Zeit.
Das soll überhaupt keiner mehr wissen. Ist es ein Auto? Eine Flugreise?
Tschüss, Schatz. Weg ist er. Das konnte ich jetzt echt nicht machen, oder? Jetzt stellt euch vor, mein Mann würde wirklich zuhören. Das wäre dann wäre die ganze Überraschung weg. Ich habe einen Fernsehtipp für euch. Ich bin ja ein großer Serienfan und wenn ihr die neue Staffel von The Crown noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr das unbedingt machen. Ich finde ja, dass die immer besser werden. Im Moment in Staffel 5 sind wir mittlerweile in den 90er Jahren mitten im Scheidungskrieg von Charles und Diana. Und ganz ehrlich, das ist das Beste, was ich jemals zu dem Thema gesehen habe. Ja, auch hier gibt's wieder einige historische Ungenauigkeiten, aber selbst Prinz Harry sagte, ich gucke mir lieber The Crown an, als zu lesen, was über meine Familie, über meine Frau oder über mich geschrieben wird. Ja, okay. Also der ist The Crown Fan, aber viele andere aus dem Königshaus eben nicht, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich finde, dass diese Serie ihren ganz eigenen Ton hat und das englische Königshaus ein ganz anderes Gesicht bekommt. Zumindest war das bei mir so. Dazu kommen dann noch geniale Schauspieler, eine aufwendige Produktion und ein richtig gutes Drehbuch und ich war echt traurig, als ich die 5. Staffel zu Ende geguckt hatte und jetzt wieder auf die Fortsetzung warten muss. Wenn ihr aber noch gar nichts von der Serie geguckt habt, dann kann ich euch sagen, ich beneide euch. 5 Staffeln beginnt mit Königin Elisabeths Kindheit warten auf euch und das ist genau das Richtige jetzt für die Vorweihnachtszeit oder auch Weihnachten, wenn man mal den ganzen Fernsehquatsch so satt ist. The Crown kommt auf Netflix und hat etliche Auszeichnungen bekommen und es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die 6. Staffel dann auch die letzte sein soll und okay, ich könnte es verstehen, aber ich wäre schwer enttäuscht, wenn es so wäre. Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Es geht um meinen neuen Thriller, das Dorf der toten Kinder. Und ihr wisst ja, wie ich das mache, wenn es einen neuen Thriller von mir zu verzeichnen gibt, das ist jetzt schon der 5., dann kommt immer ein Autor und wir drehen den Spieß um oder eine Autorin und der oder diejenige interviewt dann mich. Ist ja auch einfacher, als wenn man das selber macht. Und heute schlägt mein Herz ganz laut, weil heute ist eine meiner liebsten Autorinnen da. Die Bestseller-Autorin Diana Zinsmeister aus dem Saarland, die mittlerweile eine Freundin geworden ist. Diana, ich bin so glücklich, dass du hier bei mir bist.
Ja, ich freue mich auch total, vor allen Dingen mal aus einem ganz anderen Grund. Diesmal geht es nicht um mich, sondern um dich.
Das ist wirklich sehr spannend. Es geht also ums Dorf der toten Kinder. Eine Geschichte, ich erzähle es euch kurz. Es ist eine Frau, die nach langer Zeit in ihr Heimatdorf zurückkommt. Die hat ihren Sohn, der war 5 Jahre alt, verloren. Der ist brutal ermordet worden. Und der Mörder wurde nie gefasst und sie konnte das nicht ertragen, ist dann aus ihrem Dorf weggegangen nach Amerika, hat sich eine neue Zukunft aufgebaut und dann liegt ihre Mutter im Sterben und sie kommt zurück. Aber das Dorf ist not amused sozusagen und sie ist überhaupt nicht willkommen. Und kaum ist sie wieder da, da verschwindet ein Kind. Das ist die grobe Geschichte. Mhm. Und Derna hat es gelesen und ich glaube, sie fand es gut.
Ja, also ich muss gestehen, dieses Buch hat mich total begeistert und obwohl es ja ein schlimmes Thema ist, ich meine, wenn ein Kind zu Tode kommt durch Gewalt, ist er immer ganz furchtbar und bleibt ja nicht bei dem einen Kind und trotzdem muss ich sagen, finde ich dieses Buch großartig, also die Charaktere sind total klasse gezeichnet, man kann sich in jeden reinversetzen und die Protagonistin, die Julia, ist ja eigentlich keine so 100% sympathische Figur und trotzdem nimmt sie einen mit und trotzdem kann man nachvollziehen, was sie sagt, was sie tut und ich bin total begeistert und muss gestehen, ich habe es also in 10 Stunden durchgelesen gehabt.
Unfassbar.
Ich habe es überall mit hingenommen und konnte gar nicht mehr aufhören, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Was mir sehr gut gefallen hat, dass fast jedes Kapitel auch eine andere Person beschreibt, ne? Und auch diesen Personen kann man folgen und kann sie auch verstehen in dem, was sie tun und in dem, was sie sagen. Und ich kann nur sagen, super. Was mich jetzt mal interessieren würde, du bist von diesem düsteren, nebligen Hunsrück über den großen Teich gewandert und hast dann Julia nach Amerika gebracht. Mhm. Was war denn da die Motivation?
Amerika oder überhaupt, dass sie da ins Ausland geht?
Dass sie überhaupt da, also Amerika, weil du hast ja dann auch Native People hast du ja auch mit reingebracht, was natürlich dann nochmal einen ganz besonderen Handlungsstrang ergeben hat dann und ganz besonderes Wissen, was du da auch drin verarbeitet hast. Also das hat mich auch total fasziniert, was du da alles beschrieben hast.
Also Amerika fand ich jetzt, ich war mal in Santa Fe. Und Julia ist ja Schmuckdesignerin. Und Santa Fe besteht eigentlich nur aus Schmuck. Also diese ganze Stadt ist irgendwie mit Künstlern bevölkert. Und von daher lag für mich eigentlich ganz klar auf der Hand, die muss irgendwo hingehen, wo sie ihren Beruf, also wo sie sich findet, auch wiederfindet. Ne? Und deshalb war es eben dann Santa Fe. So kamen wir nach Amerika, Julia und ich sozusagen.
Und wie bist du dann auf die Indianer noch gekommen? Weil, auf die Native People?
Alles gut. Du darfst hier, das darfst du hier sagen. Das ist aber auch echt schwer.
Ja,
Ja, weil das liegt auf der Hand, ne? Amerika und eben die Ureinwohner Amerikas mit all ihren Mythen, mit all ihren Zaubern und all ihrer Magie und all dieser Kraft, die in sich haben, dass die jemandem helfen können, der sich verloren hat, war für mich eigentlich logisch, ne? Deshalb dieser Zusammenhang. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Dann sprechen wir über Dianas Bücher. Heute sprechen wir über den neuen Zoller, das Dorf der toten Kinder. Diana hat's gefallen, was echt ein Ritterschlag ist, wenn man das so sagen darf. Du wolltest noch was wissen wir waren eben bei Amerika stehen geblieben, ne?
Ja, genau. Was mir also auch gefallen hat an der Geschichte über Amerika ist, dass du es tatsächlich fertiggebracht hast, dass dieses Medium und was diese Native People ja auch in sich tragen, so, ne, die Urahnen und so, da muss man ja auch immer, glaube ich, aufpassen, dass es nicht kitschig wirkt oder lachhaft wird da, ne? Und das ist ja hervorragend gelungen. Also ich konnte das nachvollziehen oder beziehungsweise habe mir da auf einmal auch Gedanken drüber gemacht und fand das großartig dann, was du so beschrieben hast. Ne? Das war das eine, was mir richtig gut gefallen hat. Und ich muss sagen, was mich emotional sehr mitgenommen hat, war die Mutter.
Und da habe ich dann der Abschied von der Mutter.
Dann
ne?
habe ich
Mutter
so dich tatsächlich
Sterben,
ja. da in dem Ganzen gesehen. Und auch du hast ja erst selbst vor kurzem deine Mama verloren. Und das war für mich also extrem bewegend. Also da auch ganz großes Kompliment. Aber ich denke, das war für dich vielleicht auch so eine Verarbeitung des Ganzen auch,
also,
oder?
Also es war nicht meine Mama. Meine Mama hatte nicht so einen Abschied. Weil eigentlich ist der Abschied, den Julia von ihrer Mutter Anna hat, eigentlich ein Abschied, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie man es sich wünschen würde. Ne? Weil die Mutter ist zwar krank, aber ist klar bei Verstand und hat ja, es kann ihrer Tochter noch ganz viel mitgeben. Das hat meine Mutter nicht mehr gekonnt. Allerdings hat sie an ihrem letzten Abend, und so, darum war das auch so ein Wunsch, diese Mutter-Tochter-Geschichte so darzustellen. Mhm. An ihrem letzten Abend hat sie zu mir gesagt, meine Mutter war ja dement, ne? Die war ja eigentlich gar nicht mehr so viel bei sich. Aber da war sie ganz klar und hat gesagt, weißt du Kind, du musst das Leben genießen. Du hast nur das. Und das ist so ein Satz, den hat sie mir echt mitgegeben. Und aufgrund dieses Satzes habe ich gedacht, ja, wenn jemand geht und er kann einem noch so viel geben, das sind Dinge, die sich ins Herz pflanzen, ne? Die wirst du dein Leben lang mitnehmen. Und deshalb ist diese Anna, Julia, Mutter, Tochter, Verabschiedungszeremonie oder Szenen, sind die so intensiv, glaube ich, weil ich glaube, das beschrieben zu haben, was sich jeder wünschen würde in einem Abschied, glaube ich.
Ja, aber was ich auch so, also für mich jetzt festgestellt habe, ich meine, Julia hat ja 20 Jahre ihre Mutter nicht gesehen und dann kommt sie zurück, weil die Mutter im Sterben liegt und da habe ich gedacht, warum kommt die denn nicht schon eher zurück, die hätte doch viel früher kommen müssen. Aber alles das, was du beschreibst, das war so klar gewesen. Das war, also man hat keinen Groll gegen Julia. Und das meinte ich vorhin mit dieser Zeichnung der Charaktere, ne? Also sie ist nicht 100%, sie ist ein Freigeist, wie ihr Vater sie betitelt hat. Sie ist nicht so 100% nur lieb oder nur gütig. Mm. Sie hat so ihre Ecken und Kanten, aber das versteht man alles. Und auch warum sie diese 20 Jahre nicht zu Hause war, was du großartig beschrieben hast. Das und also das war so, deswegen konnte ich auch so mit dieser Szene dann so gut mitgehen und habe dann auch die Mutter verstanden, dass die auch keinen Groll gegen ihre Tochter hat, keine Vorwürfe gemacht hat, sondern dass die wirklich diese Zeit auch intensiv noch genutzt haben dann, ne?
Also es ist schon ein großes Thema in dem Buch, das Thema des Abschieds, sowohl Julia vom Dorf und in die Ferne gehen, als auch der Abschied zur Mutter, als auch der Abschied von der Kindheit, als auch der Abschied von ihrem Sohn.
Was mich natürlich interessiert, wir Autorinnen und Autoren sollen ja oder müssen immer das Rad neu erfinden und die Geschichte, dass in einem Dorf Kinder verschwinden, ist ja nicht die neueste. Mm-mm. Und trotzdem ist sie besonders, also besondere Idee in deinem Roman, die da verarbeitet wird. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Gibt es einen tatsächlichen Fall, der dich inspiriert hat oder dass du auch den Hunsrück genommen hast? Was war da die Inspiration?
Jetzt wohne ich ja am Rande des Hunsrücks und auch in einem kleinen Dorf. Ich schreibe aber am Ende in der Danksagung, da danke ich mal nicht allen Leuten, sondern ich erzähle von meinem Dorf und möchte nochmal betonen, es ist nicht mein Dorf, was im Thriller beschrieben wird. Aber ich bin auch aufgewachsen in einem kleinen Dorf und ich habe mir, man merkt, jeder, der in einem Dorf aufwächst, hier im Saarland gibt es etliche kleine Dörfer und wir wissen alle, wie das da sein kann. Ne? Das kann auf der einen Seite super schön sein und nah und familiär und geborgen und auf der anderen Seite, wenn du irgendein Beef mit irgendjemand hast, dann kann das auch ganz schön zur Sache gehen in so einem Dorf und dann fühlt man sich schnell außen und manchmal hat man das Gefühl, es verschwestern und verbrüdern sich alle gegen einen. Und ich fand das so faszinierend, eben so eine Geschichte in so einem kleinen Dorf anzusiedeln, wo jeder jeden kennt, wo jeder deine Geschichte kennt, wo du dich nicht verstecken kannst, weil jeder eigentlich weiß, wo du herkommst und wer du bist. Und deshalb eben in dem Dorf und im Hunsrück. Und Hunsrück, ich finde den Hunsrück, der ist total faszinierend. Der Hunsrück ist eine der schönsten Landschaften in Deutschland, wenn ich es mal so sagen darf. Saarland ist ja auch drin. Aber eben durch diese verschiedenen Bundesländer schon, durch die milden Flusstäler und kalten Höhen. Also das ist wirklich ein traumhafter Platz, um einen Thriller spielen zu lassen.
Das Mystische ist einfach da vorhanden, ne? Was man gut beschreiben kann. Und auch die Wälder, die du ja auch dann immer wieder im Fokus hast. Dann.
Also bei uns im Wald kannst du könntest tagelang gehen und du müsstest nicht unbedingt jemand begegnen. Du könntest dich auch allerdings bös verlaufen. Das ist mir mal passiert im Schnee. Ist ja schon mal aufgekommen, Schnee sieht alles anders aus. War ich mit den Hunden draußen und hab mich echt verlaufen, weil es anders aussieht mit Schnee als ohne Schnee.
Ja, klar. Ja.
Und dann habe ich versucht, meinen Mann anzurufen. Der meinte dann so ganz locker, ja, dann mach doch die Karte an. Geht nicht, hier ist kein Empfang. Sobald ich mich jetzt 3 Meter von der Stelle wegbewege, bist du auch wieder weg. Das ist dann schon ein bisschen spooky, ne?
Und hast du dann diesen Roman am Reißbrett entworfen, also kann man sagen, dass du dann Kapitel für Kapitel geplant hast, die Charaktere, oder ist das einfach so aus dir rausgeflossen? Weil ich finde, dieser Roman ist wie aus einem Guss.
Ja, so war es auch. Also ich habe mir am Anfang Stichworte gemacht zu den einzelnen Personen, wie die so sein sollen, aber manche Personen habe ich gar nicht treten lassen dann in dem Buch. Die hatte ich zwar skizziert, aber die fanden dann irgendwie anders oder gar nicht statt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich an einem Stück geschrieben habe. Ich habe das sogar mit nach Ameland genommen und habe in den 3 Wochen, wo wir im Urlaub waren, jeden Tag 1-2 Stunden gearbeitet. Was für die Familie nur geht so war, was dem Buch aber echt gut getan hat. Ja, weil wenn du auf einmal raus bist und dann musst du wieder einsteigen, dann fängst du von vorne an. Mhm. Ne?
Ja, vor allem musst du immer gucken, wie sieht der aus, was habe ich denn für Charaktere.
Weil es sind ja viele Figuren noch drin, die musst du ja alle behalten.
Ne? Mhm. Ja, es ist ja immer so wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und so geht es ja auch mit den Büchern. Ich nehme an, dass dein Kopf schon wieder raucht und die nächste Idee sich festigt.
Stimmt, ja. Das stimmt, also ich habe jetzt wieder eine Idee für ein neues Buch, die ist aber noch in den ganz kleinen Anfängen und es fällt auch jetzt schwer umzuschalten vom Dorf weg woanders hin, weil das noch so in mir drin ist. Scheint aber bei vielen so zu sein. Ganz viele Leute sagen mir, sie sind noch ganz lange Tage noch durch die Gegend gelaufen, haben über das Buch nachgedacht. Und das ist mir auch beim Schreiben so gegangen. Das Hörbuch zum Buch spreche ich jetzt ein. Also das wird es bald geben.
Super, ja.
Das ziehe ich jetzt auch vor, weil eigentlich hätte ich ja noch das Grüne einsprechen müssen. Aber ich finde, es passt jetzt ganz gut. Grün, Grün, Totenblühen wird dann später nochmal eingesprochen. Aber das mache ich jetzt. Sprich das ein.
Das Dorf der toten Kinder ist ja auch wieder so ein Alleinwerk. Mhm, ne?
Genau,
also das
so
andere
Solo-Feller.
Ist ja die Franziska-Reihe und das hier ist ja dann so ein Alleinwerk. Wird dann das nächste Buch auch wieder so eins in der Richtung oder wird eine Franziska nochmal kommen?
Also es wird auf jeden Fall nochmal eine Franziska kommen, ganz bestimmt, weil wir können ja nicht Franziska jetzt im Mutterschutz lassen, das geht nicht. Die muss wieder da raus. Aber ich weiß noch nicht so genau. Also ich weiß noch nicht, ich tendiere im Moment zu einem Solo-Thriller wieder. Ich gucke, was läuft, weiß ich noch nicht. Mal sehen, mal abwarten. Mhm. Wir lassen uns überraschen.
Lässt du dich dann auch so treiben, lässt einfach so die Gedanken frei?
Ich habe jetzt eine tolle Idee für ein Solo. Ich habe aber auch eine Idee für Franziska. Von daher 50-50, frag mich im neuen Jahr nochmal, weil dann fange ich wieder an zu schreiben. Und dann gucke ich mal, wo es mich hinschreibt. Mhm. Also es ist Gott sei Dank noch nie so gewesen, dass irgendwas in der Planung war und ich angefangen habe und dann nach 100 Seiten gemerkt habe, das ist es nicht und ich muss das wegschmeißen. Das toi, toi, toi hatten wir noch nicht. Wir haben schon mal ein paar Seiten weggeschmissen, weil ich mich so verstiegen hatte. Das kennt auch jeder Autor, glaube ich. Aber bislang, wenn ich mich für eine Geschichte entschieden habe, dann ziehe ich die auch durch.
Und kommen die Geschichten einfach angeflogen oder hast du dann irgendwie Inspiration durch Aktenzeichen XY oder so?
Aktenzeichen XY ist mein Almanach, echt.
Echt?
Ich finde, es ist auch ein Trauma für viele 70er Jahre Kinder, Aktenzeichen XY. Aber Aktenzeichen XY, die Zeitschrift Crime, die liebe ich sehr. Thriller im Allgemeinen und im Besonderen und wie du eben gesagt hast, keiner erfindet das Rad mehr neu. Aber das hat Sebastian Fitzek mal zu mir gesagt, das ist auch nicht schlimm. Weil manchmal sind die Geschichten die besseren, die du schon im Ansatz kennst, weil sie dir vertraut sind. Und das glaube ich auch. Und du drückst dem ja deinen eigenen Stempel dann auf.
Genau.
War auch die Geschichte vom Dorf. Es geht einer vom Dorf weg, kommt zurück und das Dorf ist doof. Die gibt's auch. Und trotzdem ist sie diese hier jetzt anders. Wie sieht's bei dir aus? Was steht bei dir an in nächster Zeit?
Na, jetzt kommt erstmal Weihnachten, erstmal Ruhe, aber es sind 3 Projekte in der Planung, also ein großer historischer Roman nochmal. Einer, der auch historisch ist, aber nicht ganz so weit zurückliegt, der wird so 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert spielen. Und dann wieder eine Geschichte mit 2 Handlungssträngen, mit 2 Zeitebenen in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Und da muss ich jetzt Exposé und Leseprobe anfertigen und dann wird das meiner Agentin vorgelegt und dann schauen wir mal, was 2023 dann
macht. Ich bin gespannt.
Macht damit.
Ich danke dir, dass du bei mir warst.
Ich danke dir für diesen tollen Roman.
Gerne. Ich war echt stolz, als du gesagt hast, wie gut du ihn findest.
Ja, super. Er ist echt, also kann ich jedem nur ans Herz legen, weil er ist wirklich, er nimmt einen mit. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass viele sagen, sie würden noch darüber nachdenken, geht mir auch so. Also ich bin den ganzen Tag immer noch bei Julia und bei ihrer Mutter und auch bei Aaron, kann man ja verraten, ihrem Mann, also großartiger Mann und tolle kleine Liebesgeschichte dabei. Also ja, er lässt mich noch nicht los.
Dank dir, Diana, und wünsche dir schöne Feiertage.
Das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Dankeschön.
Also das macht schon extrem stolz, wenn so eine gestandene Autorin dir sagt, wow, das ist ein großartiges Buch, was du da geschrieben hast. Das hat mich wirklich sehr, sehr stolz gemacht. Das war mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Dieses Buch ist überhaupt mein persönliches Weihnachtsgeschenk, weil ich so froh bin, dass das sich so gut platziert hat und dass es so erfolgreich ist und dass ihr es alle so mögt und dass es so viele tolle Rezensionen gibt. Das ist wirklich etwas, was mich zutiefst glücklich und dankbar macht. Nur um mal hier das Wort zum Sonntag zu machen. Ne? Jetzt habe ich natürlich noch den Spruch der Woche. Bevor ich den nicht gesagt habe, gehe ich natürlich nicht. Weihnachten ist keine Jahreszeit, Weihnachten ist ein Gefühl. Das ist mein Spruch der Woche. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr dieses Gefühl dieses Jahr richtig leben könnt. Lasst es euch gut gehen, macht es euch schön. Kein Streit bitte. Und wenn das mal kracht, ja, auch nicht schlimm. Es kracht halt immer an Familienfesten, das wissen wir alle. Wir sind ja alle 3x7, wir können das mittlerweile einschätzen und nehmen und haben uns trotzdem lieb, auch wenn das so ist. Ich wünsche euch, dass ihr eure Familie genießt, dass ihr das Essen genießt und dass ihr die Zeit genießt, die ihr habt zwischen den Jahren. Das ist so eine magische Zeit, so eine Zeit, in der ganz viel möglich ist. Wir hören uns frisch, fröhlich, frei im neuen Jahr. In der ersten Januarwoche bin ich wieder für euch da. Hier im Podcast, den gibt's dann wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Den Podcast gibt's übrigens immer schon freitags. Ich wünsche euch was. Kommt gut ins neue Jahr. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.